Überlandflieger, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen. Eine neue Folge Überlandflieger. Heute machen wir eine besondere Karrierereise. Die geht so von der Verwaltungsfachangestellten über viele Jahre im Einzelhandel zurück in den öffentlichen Dienst und dann schließlich dann doch in die berufliche Selbstständigkeit. Ja, und bei der dreht sich alles um Deko. Das schon mal vorweg, denn es ist der Weg von Babette Hackel. Babette, hi, cool, dass du heute da bist.
Hallo Dagmar, schön, dass ich hier sein kann.
Wie würdest du dich selbst jemandem vorstellen, der dich noch gar nicht kennt?
Ja, also ich bin Babette, ich bin jetzt 46, verheiratet in Porta, einen Sohn, der ist 17, oder wird jetzt 17. Und ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und dekoriere hauptberuflich für andere Menschen mit den Produkten aus meinem Online-Shop.
Wie kam das damals? Also du hast eigentlich die Verwaltungsfachangestellte gemacht. Der Weg von dahin bis zu Deko, der erscheint ja jetzt erstmal lang, ne? Also auch thematisch. Trotzdem bist du ja damit erstmal gestartet. Warum?
Ja, ich habe meine Ausbildung im öffentlichen Dienst gemacht und das war damals eine Ausbildungszeit, wo sehr viel ausgebildet wurde und die Leute noch gar nicht gebraucht wurden danach. Und dann war ich quasi erstmal vorher die Herausforderung gestellt, was machst du jetzt? Ich habe halt in meinem erlernten Beruf damals keinen Job bekommen. Und bin dann mit meinem damaligen Partner nach Augsburg gezogen. Also einmal 500 Kilometer quer durch Deutschland. Und habe mich dort im Einzelhandel beworben, weil es relativ einfach war, dort Jobs zu finden. Und bin dann bei einer Deko-Firma gelandet, die, ja, Nanunana, kann man glaube ich auch sagen, ne?
Ja, das darfst du ruhig sagen.
Ja, und habe dort 5 Jahre gearbeitet, mich auch hochgearbeitet bis zur stellvertretenden Filialleitung. Und es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Dann bin ich der Liebe wegen hier nach Porta gezogen, also einmal wieder quer durch Deutschland und habe dann erstmal, in verschiedenen Textilfirmen dann gearbeitet, auch als Filialleitung, da so ein bisschen Karriereleiter gemacht und dann war ich schwanger und habe meinen Sohn bekommen und bin dann mit der Entbindung meines Sohnes auch so ein bisschen Öffnungszeiten, das war dann alles nicht mehr so kompatibel. Und habe mich dann wieder im öffentlichen Dienst beworben, weil ich gemerkt habe, dass dort halt wieder Bedarf ist. Und habe dann erstmal im Porta in der Verwaltung angefangen und bin dann zum Kreis gewechselt.
Bevor du jetzt bei Nanunana angefangen hast oder auch in diesem Deko-Bereich, ist das vorher bei dir dann schon mal beruflich ein Thema gewesen? Oder hast du einfach gesagt, okay, was ist im Einzelhandel frei? Ah, der Laden sucht gerade, mache ich jetzt.
Ich habe schon mit so 14, 15 angefangen, viel zu Hause, mein Zimmer zu dekorieren, Familienfeiern. Freunde haben gefragt, kannst du mir helfen? Ich mache die Deko für Geburtstag, Silberhochzeit und so weiter. Und da habe ich schon immer gemerkt, dass mir das sehr liegt. Also das habe ich so ein bisschen von meiner Mama in die Wiege gelegt gekriegt. Und habe mich so halt immer so ein bisschen verwirklichen können. Und fand das natürlich mit Nanunana mega. Also da durfte ich dann Tische dekorieren, Regale, kleine Deko-Ideen fertig machen. Und das hat sich im privaten Bereich auch immer so ein bisschen ausgeweitet. Und dann hatte irgendwann eine Freundin zu mir gesagt, Mensch, du machst das so toll, wieso zeigst du das nicht auf Instagram? Und dann habe ich privat angefangen, meine Deko-Ideen auf Instagram zu teilen und habe mich total gewundert, hatte ruckizucki 10.000 Follower.
Also auch in der Zeit, als du da noch in der Branche gearbeitet hast?
Nein,
als das gestartet?
Das war, ich bin jetzt seit 5 Jahren, glaube ich, oder 6 Jahren bei Instagram. Mhm.
Okay, und gut, dann springen wir noch einmal zurück. Also dann nach der Babypause quasi wieder zurück in den Kreis. Das stelle ich mir dann einen harten Break vor, also so hart der Turn ja auch war von der Verwaltungsfachangestellten nach der Ausbildung in den Einzelhandel, um dann so die Deko-Leidenschaft zu erkennen, da super lange auch zu arbeiten und dann zu sagen, okay, ich gehe zurück in den öffentlichen Dienst. Also hier gibt es nicht viel zu dekorieren, ne? Das muss man, glaube ich, so sagen.
Es war erstmal eine super Wertschätzung, in meinem erlernten Beruf wieder arbeiten zu können. Es hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht und ich hatte hier auch super tolle Kollegen. Habe aber so nach einer ganzen Zeit gemerkt, dass mir irgendwas fehlt, so dieses Kreative und habe das dann im privaten Bereich halt durch Instagram für mich verwirklicht.
Ah, okay, konntest dann also den Job im öffentlichen Dienst machen und hast dann gesagt, ich mache jetzt mal da schon nebenberuflich oder war es dann wirklich nur Hobby erstmal?
Erstmal nur Hobby, ich glaube so 2,5 Jahre erstmal nur hobbymäßig und habe dann natürlich auch gemerkt, wie die Nachfrage ist. Und dann war ich so ein bisschen, dass ich gesagt habe, Mensch, wäre es dann nicht doch möglich, das ein bisschen beruflich zu machen? Es war auch nie geplant, dass ich das Vollzeit beruflich mache, also dass ich mich komplett selbstständig mache, weil ich mochte ja meinen Job in der Verwaltung und habe mir das nebenbei aufgebaut. Habe dann irgendwann gesagt, komm, ich versuche das jetzt auch mit dem Laden. Ich hatte den Online-Shop, habe den Laden eröffnet und habe halt gemerkt, dass das immer mehr frequentiert war, dass ich mehr gefragt war und dass die Zeit dann im öffentlichen Dienst immer ein bisschen weniger wurde. Ich habe dann Stunden reduziert und dann vor anderthalb Jahren jetzt entschieden, mich komplett selbstständig zu machen.
Du hast gerade gesagt, dass die Nachfrage größer wurde. Die hast du dann ja wahrscheinlich über Instagram gemerkt. Also was war das für Inhalt, den du bei Instagram gepostet hast? Und dann müssen ja wahrscheinlich Reaktionen gekommen sein, die dich so aufhorchen lassen, so, ey, ich glaube, das, was ich da mache, ist gar nicht so schlecht.
Das war eine Riesenherausforderung. Erstmal, das war auch kurz nach Corona, ja, den Shop zu eröffnen oder mitten in Corona, die Entscheidung zu treffen, den Online-Shop zu machen, war eine sehr gute Entscheidung damals, weil ja viele Leute auch auf Online-Geschäft umgestiegen sind.
Ja, und wir hatten ja auch furchtbar Zeit, um uns unsere Wohnung und unsere Häuser innen drin und außen, also man war ja nur beschäftigt quasi mit seinem Haus und Hof, weil so viel anderes ging dann ja auch nicht.
Genau,
ne?
Also die Baumärkte, die Blumencenter, die Online-Shops, die hatten natürlich Hochkonjunktur, weil jeder auch angefangen hat, sich sein Zuhause zu verschönern. Und das hat da natürlich für mich auch so mit reingespielt. Und ich habe halt gemerkt, dass sich die Produkte relativ schnell verkaufen. Ich bin ja spezialisiert auf skandinavische Deko. Also alles, was so nordisch, ruhig ist, natürlich. Und kriege die eben auch aus den Ländern, bin mit denen in Kontakt getreten. Das waren natürlich auch alles erstmal Prozesse, die bringt dir keiner bei. Und da bin ich dann so ein bisschen durch, habe mir das alles erarbeitet und relativ schnell gemerkt, dass die Deko-Ideen, die ich dann mit den Produkten umsetze, auch ja, echt gefragt waren.
Das ist spannend, aber hast du denn sofort den Gedanken gehabt, keine Ahnung, wahrscheinlich sowas wie ich finde skandinavische Deko persönlich toll, das wird ja wahrscheinlich so ein bisschen auch dein Start gewesen sein. Hast du dann sofort gewisse Produkte auf Instagram in Szene gesetzt oder hast du dann erstmal so Deko-Tipps gegeben oder einfach nur Bilder von dem, wie es bei dir zu Hause aussieht oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich hatte ja schon die Bilder, wie es bei mir zu Hause aussieht und das ist im Deko-Bereich so ein bisschen auch so, wie wenn du dein Outfit kaufst, dass es bestimmte Marken gibt. Ist für jemanden, der nicht in der Deko-Szene drin ist, meistens ein bisschen unvorstellbar. Aber ja, es gibt halt gerade die skandinavischen Firmen, die sehr gefragt sind und wo denn halt jeder diese eine Kerzenschale haben möchte. Und damit hatte ich halt vorher schon die Deko-Ideen umgesetzt und die dann auch eingekauft in Schweden. Und die dann weiterhin in Szene gesetzt, immer wieder neue Deko-Ideen damit ausprobiert, dann komplette Arrangements fertig gemacht mit Tabletts und Blumen und das lief dann ganz gut. Also ich habe eigentlich das, was ich sowieso gerne gemacht habe, habe ich gezeigt und die Produkte gab es dann in meinem Shop. Es war relativ einfach.
Hast du damit gerechnet, dass es so einfach ist?
Nein, überhaupt nicht. Also es war schon ein Wagnis, ne? Du musst ja auch einen Businessplan schreiben. Dann musst dich ja wirklich damit auseinandersetzen. Es geht um Zahlen, es geht um Fakten, was gar nicht so unbedingt mein Milieu war. Und da musst du dich ja auch erstmal reinfinden. Und wenn du dann merkst, das funktioniert, was wir da auch aufgeschrieben haben, das war schon nochmal eine schöne Erkenntnis, ja. Meine Mutter hat damals mal zu mir gesagt, ich glaube, da war ich so 10, du bist die geborene Geschäftsfrau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen in meiner Linie drin gewesen, dass es funktioniert hat. Und mein Mann sagte dann auch zu mir, es ist aber auch Wahnsinn, dass das, was du einkaufst, dass du das auch verkaufst. Weil du kannst natürlich auch Pech haben, dass gerade das dann nicht gefragt ist. Und es zieht sich bis heute so durch, dass das tatsächlich so geblieben ist. Dass ich die Dinge, die ich aussuche, auch wirklich verkaufe.
Ja, das scheint so, also dein Geschmack scheint dann auf jeden Fall sehr gut zu sein. Sonst würde das ja so gut nicht klappen. Ne? Du hast gesagt, so mit 15, 16 hast du so Leidenschaft fürs Dekorieren entdeckt. Wie hat sich das geäußert? Also hast du dein Zimmer dann immer komplett durchgestylt? Mein Sohn ist 15. Dekoriert werden da dreckige Socken und die Teller vom Mittagessen, du kannst es dir vorstellen. Also ich glaube, da ist auch nicht der Einzige. Es ist ja eigentlich eher ein Alter, wo man, ach ja, Zimmer irgendwie und alles liegt kreuz und quer.
Also meine Mutter hatte schon immer Panik vor samstags. Ich habe samstags immer mein Zimmer umgeräumt. Mit Bett schieben, Schränke schieben, Flohmärkte gucken, neue Dekosachen kaufen. Günstig damals ja, weil ich hatte ja auch noch nicht viel Geld. Das habe ich eigentlich schon immer Oder auch eine Blume, ja, durch den Wald gegangen, irgendwelche Deko mitgebracht, die zu Hause dekoriert. Das hat sich schon so, dass mich das auch zieht. Also, dass ich, auch wenn ich jetzt spazieren gehe, ich bringe immer was mit nach Hause. Mein Mann sagt, oh, kein Spaziergang und du nimmst nichts mit.
Das kenne ich auch nur von meinen Kindern, dass die mit irgendwelchen Stöckern oder so oder Steinen aus dem Wald kamen. Durftest du dann irgendwann auch aus deinem Zimmer heraus bei deinen Eltern dann weiter dekorieren oder war das dann schon auf dein Zimmer beschränkt?
Das hat sich eigentlich so ein bisschen entwickelt. Meine Mama, die hat dann so, wenn Feiern waren, hat sie immer gesagt, mach du, ne? Kauf du die Servietten, hier hast du Budget, dekorier das. Meine Oma hat damals aber auch, ah, das ist auch eine schöne Anekdote noch, meine Oma hat damals immer so kleine Blumensträuße verkauft an der Straße, so von unserem Garten. Und das fand ich auch schon immer sehr spannend und habe ihr dann da auch geholfen, dass wir zusammen so Blumen gebunden haben. Und dann habe ich mir selber auch immer Sträuße geholt. Also für mich waren so Blumen und Deko schon immer sehr, sehr wichtig.
Wenn du jetzt zurückguckst, wie wichtig ist eigentlich dieses Feedback, was du damals mit 15, 16 schon von deiner Familie, von Freunden, Bekannten bekommen hast, für deinen heutigen Beruf? Spielt das eine Rolle? Sagst du irgendwann, ja, war gut, dass die mich bestärkt haben damals oder ja, das ist mir in Erinnerung geblieben?
Ja, doch. Da kam viel Support von Familie und Freunden, ja. War schon wichtig, also auch diese Persönlichkeit zu stärken, sich das auch zu trauen. Und als ich damals zu meiner Mama gesagt habe, du, ich mache mich nebenbei doch selbstständig, da sagt sie dann zu mir, naja, endlich.
Und das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Normalerweise haben Eltern ja gerne so diesen sicheren Weg für Kinder, ne? Und gerade so auch in Corona, sich selbstständig zu machen, wusste ja auch keiner, was passiert, ob das alles aufgeht, ne?
Ja, es war ja trotzdem, also ich hatte ja meine sichere Bank schon hier im öffentlichen Dienst. Ja, das war natürlich auch schon eine Sicherheit, die ich, glaube ich, auch so ein bisschen anerzogen bekommen habe. Und jetzt dieser komplette Schritt in die Selbstständigkeit beruht einfach auf die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren sammeln durfte. Ja.
Hat man sich damals eigentlich überhaupt gewundert, wenn du so eine kleine Deko-Queen warst, dass du Verwaltungsfachangestellte als Ausbildungsberuf gemacht hast?
Ich glaube, es war eher so zweckmäßig. Es war ja wichtig für Eltern, dass du eine Ausbildung hast. Sie war dann bei mir damals auch noch im Ort und es hat mir auch Spaß gemacht. Also ich bin ja auch so ein Mensch, der sich überall schnell einfindet, der schnell Anschluss hat und mir hat das auch Spaß gemacht. Also es war auch traurig, dass ich dann dort nicht bleiben konnte, ja, im öffentlichen Dienst oder eben auch in der Verwaltung, in unserer Stadtverwaltung, wo ich aufgewachsen bin. Aber letztendlich hat das ja meinen Weg geebnet für die Dinge, die dann alle so kommen durften.
Ja, in der Rückschau kann man immer sagen, ach guck, dafür war es dann gut, ne? Ja, wie ist das heute? Wie sieht ein typischer Arbeitstag von dir aus?
Ja, wir haben dreimal die Woche packen wir unsere Bestellungen. Und ansonsten ist der Arbeitstag eigentlich damit, dass ich gucke, welche Ware kaufe ich. Dann kriege ich die Bestätigung von der Firma, dass die Ware geliefert wird. Ich lege die im Online-Shop an. Das ist eigentlich ein großer Zeitfaktor, den ich sehr unterschätzt hatte am Anfang. Und ja, dann zeige ich die Sachen bei Instagram. Ich habe Newsletter, ich habe einen WhatsApp-Kanal. Ich mache kleine Deko-Ideen fertig, drehe Reels. Also gerade diese Content-Sachen sind natürlich sehr, sehr zeitintensiv. Und es bleibt ganz oft auf der Strecke, was auch ein bisschen traurig manchmal ist, weil einfach so viel an Papiersachen und am Computer stattfindet. Das sieht man gar nicht so von außen. Ja, und dann werden die Sachen wieder verpackt. Also es ist eigentlich immer so ein Kreislauf. Wir kriegen Palettenware und liefern sie auch wieder aus.
Machst du das alles von zu Hause aus? Hast du Räume? Also ich stelle mir gerade vor, wie dein Mann die Tür aufmacht und dann stehen da 5 Paletten mit Kerzenständern. Babette, Post für dich. Ja. Muss man sich das so vorstellen, oder?
Wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft im Porta mit der Option, dass ich alles von zu Hause aus machen kann. Wir haben ein Lager, also unser Kellerbereich ist der Lagerraum und dort packen wir auch die Pakete. Wir hatten jetzt auch so einen kleinen Showroom, aber zeittechnisch kriege ich das einfach gerade nicht mehr unter. Da mache ich aber auch viele Fotos, aber auch in unserem Haus mache ich die Fotos, ne, dass die Kunden sich das schön vorstellen können, wo das hinpasst, wie man das dekoriert und so Schritt für Schritt auch. Und also die Pakete stehen im Lager, nicht in unserem Wohnraum.
Nicht im und auch nicht im Vorgarten oder so. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Also wo sagst du, da freue ich mich immer am meisten drauf?
Ja, das ist wirklich die Contentplanung, ne? Also nicht unbedingt Planung. Wenn ich samstags morgen aufstehe und denke, ich habe jetzt hier ein paar frische Blümchen oder ich fahre los, kaufe mir ein paar frische Blümchen, dann zeige ich das auch, was ich damit mache. Und das ist eigentlich so das Dekorieren selber.
Dann nenn jetzt bitte auch unbedingt mal deinen Insta-Kanal, weil wer jetzt schon neugierig geworden ist, kann ja nebenbei mal reinscrollen.
Das ist wohnpunktlich.
So, also deshalb, ne? Ja, und Contentplanung kenne ich auch. Man unterschätzt immer, wie viel Arbeit das ist. Das heißt immer, ja, da drehst du doch nur kurz ein Video. Aber steckt ja so viel mehr dahinter, ne? Gerade dann auch, wenn du bestimmte Dinge in Szene setzen willst, sicher.
Ja, manchmal halte ich nur drauf mit der Kamera oder filme mich auch selber, wenn ich das mache. Und aber man merkt ja schnell auch, welche Videos stark abgerufen werden. Ich hatte jetzt auch im Herbst oder im Winter zwei Reels, die wirklich viral gegangen sind. Dann hast du natürlich eine krasse Frequenz auch im Online-Shop und dann sind die Produkte relativ schnell ausverkauft. Das weißt du vorher nie, welches Produkt ist es dann jetzt, ja. Und dann plane ich so ein bisschen vor, dass ich die Sachen da habe. Aber es entsteht bei mir alles intuitiv. Also ich plane das nicht vor. Wenn ich Bock habe, heute ein Regal zu dekorieren, dann mache ich das. Natürlich kommt es auch immer auf die Produkte an, wenn ich jetzt neue Produkte aufnehme, dass ich die versuche zu zeigen, dass der Kunde weiß, was kann ich damit machen und dann.
Wie kommst du an die Händler und Partner da in Skandinavien ran? Also telefoniert man dann einfach? Fährst du da mal hin? Also wie läuft so eine Kontaktaufnahme und wie läuft dann auch der Kontakt?
Ja, die erste Kontaktaufnahme war damals schwierig, weil es war ja unsere Corona-Zeit. Da ging alles nur per E-Mail, da waren auch noch keine Messen. Dann fing es an, dass eine Firma einen Showtruck hatte. Dann konnte ich zu dem Showtruck hinfahren. Dann hatten die das alles so eingerichtet und ich konnte dort aussuchen, also vor Ort ordern. Und jetzt fahre ich eigentlich regelmäßig auf die Messen. Die sind in Hamburg, Frankfurt, München. Ich fahre meistens nach Hamburg zur Nordstil. Und dort sind die Händler, die stellen ihre Produkte vor. Ich kann vor Ort ordern. Ich habe aber überall Zugriff in die B2B-Shops, wo dann nur Händler einkaufen können, kann mir meine Menge aussuchen und bestelle das dann und kriege das dann auf Palette geliefert.
Ich finde sowas immer super spannend. Ich gehe auch total gerne in so kleine Läden, die dann so Deko haben. Und das sieht immer so schön aus, weil die haben ja immer sehr viel Deko-Teile. Sehr genau abgestimmt. Dann nehme ich mir zwei, drei Teile mit nach Hause, stelle die in mein Haus, in meine Wohnung und denke, gar nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Also die Kunst liegt ja oft darin, dass du diese Sachen dann richtig in Szene setzt. Ne? Gibt es da irgendwelche Tipps? Also, oder ist dir das auch mal passiert, dass du was kaufst und denkst, was stelle ich da jetzt hin? Und denkst, das ist knapp daneben, ist auch vorbei, habe ich mir anders vorgestellt.
Bei mir entstehen die Ideen mit den Produkten, die ich in der Hand habe. Also ich plane das vorher nicht, was ich mache. Das ist diese Intuition, die dann so bei mir immer zum Einsatz kommt, dass sich das automatisch irgendwie fügt. Deswegen mache ich das aber auch so mit Wohnlich, wie ich es mache, dass ich wirklich mit den Produkten die Anregungen gebe. Und ich merke halt eben auch, dass die Kunden es komplett auch so kaufen. Ja, vom Tablett bis zur Vase, bis zum Kerzenhalter und sich das dann zu Hause genauso hinstellen. Weil, so wie du gerade sagst, bei vielen fehlt das halt eben, dass sie sich das so vorstellen können, wie arrangiere ich das jetzt selbstständig, ja. Das muss man wirklich üben, so wie man Schuhe binden auch geübt hat, ja. Und dann kommt das so automatisch später. Bei manchen kommt es aber auch gar nicht, was völlig okay ist. Dafür bin ich da. Dafür gibt es die Ideen und ich kriege so tolle Rückmeldungen auch von meinen Kunden und von den Followern, dass man mit einem einfachen Kranz zum Beispiel so viel machen kann. Die freuen sich da, also die sind wirklich auch super dankbar. Ich habe ganz wertschätzende Follower und freue mich da natürlich auch drüber, über das Feedback. Das ist so, ich habe ja keine Kollegen, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Und ja, kriegst du das Feedback über deine Follower und natürlich auch über die Verkäufe, die du dann machst.
Ja, ich glaube, dieses berühmte Deko-Händchen, das gibt es halt wirklich, ne? Ab das früher, als meine Kinder noch kleiner waren, das kennst du dann wahrscheinlich auch mit deinem Sohn, dann liegt da das Lego in der Ecke vom Wohnzimmer, natürlich, weil er da spielt, dann hast du da noch Kinderbücher, alles liegt ein bisschen kreuz und quer und dann kommst du ganz stolz mit deinem Kerzenhalter nach Hause, den du dir teuer gekauft hast, stellst ihn in die Mitte des Tisches und denkst, das hat es jetzt leider nicht gebracht. Ne? Es sieht leider immer noch nicht so gut aus wie bei meinen kinderlosen Bekannten, wo alles durchgestylt ist. Ne? Aber dann ja, macht es wahrscheinlich Sinn, wenn man sich so ein paar Anregungen holt und das Arrangement einfach ein bisschen größer fährt, ne? Als der Mini-Kerzenständer.
Ja, ja. Genau. Es ist ja auch schon mal schön, wenn du deinen Schreibtisch dekorierst oder dir da ein Blümchen hinstellst und eine Kerze. Ja, ja, aber sonst diese Komplett-Arrangements, das macht schon sehr viel Sinn, weil es halt einfach harmonischer ist. Ne? Mir sagt man aber schon immer nach, bei mir sehe es aus wie in einem Möbelhaus.
Ich kann mir auch vorstellen, welches Möbelhaus. meine nächste Frage wäre auch so ein bisschen in die Richtung gegangen, denn kannst du es auch haben, wenn es mal nicht harmonisch ist?
Nein.
Ja, das ist...
Also es ist aber automatisch bei uns wirklich so. Wir haben ja nun auch das Haus uns umgestaltet. Wir haben einen richtig großen, hellen Raum mit ganz vielen Fenstern. Das war mir unglaublich wichtig. Also wenn wir uns schon ein Eigenheim aussuchen, dass es dann eben auch so harmonisch ist und in unsere Stilrichtung auch passt. Ja, also bei uns stehen natürlich jede Woche andere Deko, weil ich sie natürlich auch in Szene setze, dann selber schön finde und so stehen lasse. Ja. Aber ist das, ich glaube, das Grundprinzip ist einfach, wenn es einmal so ein bisschen mit Kissen und so weiter schön ist, da musst du gar nicht viel machen. Dann freust du dich über ein neues Dekostück, was du mit nach Hause bringst, weil du weißt dann schon, wo du es hinstellst.
Ja, also ganz großen Respekt, hast rausgehört, mein Händchen ist es leider nicht. Ich bin dann immer sehr beeindruckt von Wohnungen, wo das dann so klappt, die dann auch wirklich so einen Faden haben, der sich halt wirklich irgendwie durchzieht. Du bist aber nicht nur vielseitig in deiner Range von den Berufen, du hast ja auch noch im letzten Jahr dann nochmal was ganz anderes gemacht und bist quasi für das Landmagazin Miller unterwegs gewesen. Magst du da auch noch ein bisschen was zu erzählen?
Ja, das war eine ganz, ganz tolle Aufgabe. Das Angebot kam letztes Jahr im Januar per E-Mail und ich habe erst mal gedacht, hui, was ist denn das jetzt? Und tatsächlich ist das Miller Magazin auch auf mich aufmerksam geworden aus meinen Instagram-Texten. Und ja, es ging halt auch um mich als Persönlichkeit, dass sie es gut finden, wie ich auftrete, so die lockere Art. Und dann bin ich zum Gespräch gefahren und hatte vorher eigentlich so ein bisschen Bedenken, ob ich das kann. Und so Texte schreiben. Aber was mich von Anfang an wirklich gereizt hat, war, dass ich andere Menschen begleiten kann, die auch ihre Leidenschaft leben. Und weil das ist wirklich was Besonderes, wenn man im Leben das macht, was man sich von Herzen wünscht oder was man jeden Tag gerne macht, ja, wie bei mir mit dem Dekorieren. Und das war eine Riesenherausforderung, das auch bei anderen mal zu erleben und rauszufinden. Und ich war ja auf 5 Höfen und in 3 Landartstationen und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte und die mich, glaube ich, hat noch einiges wachsen lassen.
Ja, wollte ich dir gerade fragen, ob es so durch diese Tätigkeit für das Miller Magazin nochmal so andere Perspektiven für dich gegeben hat oder Input?
Alleine so dieses Entdecken, was treibt die Menschen an, warum machen die das? Ja, es war auch ein Hof dabei, der macht das auch noch so nebenberuflich und du siehst halt eben wirklich, wie gerne die das machen und wie die morgens aufstehen und das genießen, was sie da erschaffen. Und ich durfte echt ganz tolle Menschen kennenlernen. Also es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich hatte auch den tollen Videografen. Wir haben ja zusammen auch die kleinen Videos gedreht, die man sich über das Heft mit dem Scancode angucken kann. Und es war eine ganz, ganz tolle, also wirklich eine sehr bereichernde Zeit für mich. Und die mich hat auch meine eigene Selbstständigkeit noch mal ein bisschen anders sehen lassen, welchen Schatz man da sich eigentlich auch aufgebaut hat.
Also da kann ich jetzt auch wirklich jedem nur empfehlen, dieses Miller Magazin gibt es zum Beispiel bei der Kreisverwaltung, es gibt es in Touristinformationen, das bekommt ihr bei euren Städten und Gemeinden. Und ja, wie kann man das beschreiben? Ist so ein bisschen wie die Landlust für den Kreis Minden-Lübbecke, ne? Also wirklich ein ganz, ganz tolles Magazin, kann ich euch nur ans Herz legen. Und ja, probiert dann auch mal über den QR-Code die Videos aus. Dann habt ihr auch gleich ein Bild von Babette übrigens. du beschäftigst dich aber auch seit einigen Jahren, das weiß ich, mit persönlicher Weiterentwicklung und Gesundheit. Was hat dich da so auf den Weg gebracht bei diesem Thema?
Persönliche Weiterentwicklung ging auch so ein bisschen los mit der Rückkehr auch in den öffentlichen Dienst. Es ist ja schon so, wenn du Dinge immer gleich machst, dass sich ja nichts verändert. Und für mich war damals klar mit der Geburt auch meines Sohnes, er wurde immer älter, dass ich auch wieder was verändern möchte in der ganzen, so wie wir leben, wie ich die Welt so sehe. Und dann ging es so ein bisschen in die Persönlichkeitsentwicklung. Und dann hatten wir vor fast 5 Jahren hatte meine Schwester keine schöne Diagnose. Die ist 8 Jahre jünger und das hat unsere ganze Familie sehr aufgerüttelt. Und ja, damit haben wir angefangen, uns wirklich auch mehr mit Gesundheit zu beschäftigen und da genauer hinzugucken. Ich habe das ein oder andere Coaching auch für mich persönlich wahrgenommen und ja, mich so immer ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube, das gehört auch dazu, gerade bei der Persönlichkeitsentwicklung in die Selbstständigkeit rein, weil dann stärkt man sich schon selber nochmal sehr, dass das auch ja so alles so klappt, ne?
Ja, da muss man ja auch aufpassen. Stress ist zum Beispiel ein Faktor, zu wenig Schlaf, dann kommt Ernährung dazu. Ich habe ja hier im Überlandflieger auch schon mal mit jemandem gesprochen, die auch ein ganz großes Augenmerk darauf legt, auf eben Gesundheit und kocht und backt eigentlich alles selbst, hat zum Beispiel gar keine fertigen Produkte. In welche Richtung geht das bei dir so mit dem Gesundheitsnetzwerk?
Wir sind jetzt seit gut 7, 8 Monaten in einem Gesundheitsnetzwerk drin. Da geht es um Vitalstoffe. Das ist eine ganz, ganz große Firma. Also es ist halt Network Marketing. Und unsere Mission ist einfach von Mensch zu Mensch, den Menschen wiederzusehen, zu gucken, was sind seine Herausforderungen, wie können wir unterstützen. Meine Schwester und ich, wir haben zusammen auch ein Team, dass wir Menschen zum Beispiel jetzt auch in eine Darmkur begleiten, unterstützen, mit denen sprechen. Wir haben schon die ersten großen Erfolge, die uns wirklich auch schon sehr bestärken, dass es ein guter Weg ist. Ich selber durfte das letzte halbe Jahr ganz viel transformieren an meinem Körper. Ich habe viele Wehwehchen loslassen können durch die Umstellung. Und das gibt man natürlich dann auch gerne an Menschen weiter, die, wo ich sehe, dass die da auch Interesse für haben.
Ich hoffe, deiner Schwester geht es auch wieder gut.
Ja, der geht es richtig gut.
Das ist die allerbeste Nachricht. Also das heißt, du hast wahrscheinlich von deinem Umfeld auch für diesen Teilaspekt Gesundheit und die Veränderungen da wahrscheinlich viel Support.
Ja, auf jeden Fall. Genau, also meine Schwester und ich, wir sind dadurch sehr zusammengewachsen. Wir sind echt ein gutes Team. Jeder hat so sein, bringt so seine Stärken mit. Und wir lieben das auch, das zu machen und Menschen zu begleiten. Das hat sich wirklich jetzt so die letzten Monate so ergeben. Das ist ein schöner Gegenpart, wie du schon sagst. Natürlich ist das Deko-Business gerade im Winter-Weihnachtsgeschäft auch sehr stressig, und wenn man sich dann selber supporten kann und was für seinen Körper tut und da auch ein bisschen drauf achtet, dieses Bewusstsein auch zu stärken, was macht das mit mir, wie wirkt sich Stress auf mich auf, wie kann ich gegenwirken, das ist schon auch eine bewusste Entscheidung, die man für sich treffen muss.
Was sind das so für Praktiken und Routinen, die dich da speziell stärken?
Ich habe eine schöne Morgenroutine für mich integriert, wo ich wirklich nach dem Aufstehen mir mein Wasser hole und erstmal so ein bisschen reflektiere, dann gucke, was erwartet mich im Tag. Also, dass ich halt nicht so aufstehe, losrenne, zur Arbeit fahre, ja. Sondern wirklich auch so langsam starte, vielleicht auch meine Meditation mache, ein bisschen Journaling, also ein bisschen aufschreiben. Dann mich wirklich so ein bisschen auch mit dem beschäftige, was ist gerade so in mir auch los. Das klappt nicht jeden Tag. Also, auch ich bin immer noch im Wachstum und muss mich da auch immer wieder dran erinnern. Ich bin jetzt seit einem Jahr wieder im Fitnessstudio. Wie gesagt, konnte jetzt auch ein paar Kilos verlieren, konnte mich selber innerlich ein bisschen besser aufstellen, dass ich halt merke, dass, also für mich war es in der Selbstständigkeit das Wichtigste, in einer richtig guten Energie durch den Tag zu gehen. Und da bin ich jetzt wirklich an einem Punkt, wo ich sage, so gut ging es mir schon Jahre nicht mehr.
Gerade ja auch schwierig, wenn man sich mit Instagram viel beschäftigt und das ein Teil deines Arbeitskonzeptes ist, dass man eben morgens nicht aufsteht, die Tasse Kaffee nimmt und sofort das Handy öffnet. Also das merkt man ja schon, dass das privat nicht gut ist.
Ja, das ist auch ein krasser Prozess. Es hat einfach auch ein hohes Suchtpotenzial. Also es ist ja die eine Sache, dort zu arbeiten und Inhalte zu teilen, die andere Sache auch zu konsumieren. Wir werden ja immer auch wieder dazu hingeleitet. Ja? Und es macht ja auch Spaß zu gucken, was andere machen oder wie es andere machen. Und ja, deswegen muss man sich da selber sehr reflektieren und auch gucken, dass das nicht zu viel ist. Und das merke ich auch schnell. Ich merke es auch bei meinem Kind, wenn der zu viel Instagram oder Technikzeit hat.
Ja. Ja. Wenn du an dieses Jahr denkst, was sind Träume, Pläne, was wünschst du dir für dich, für dein Business in diesem Jahr?
Was ich mir wünsche? Schöne Frage, Dagmar. Ich wünsche mir einfach, dass ich auf dem Weg, den ich mich jetzt so begeben habe, auch mit der Gesundheitsgeschichte, dass ich das einfach noch ein bisschen aufbauen kann mit meiner Schwester zusammen, dass Wohnlicht weiter wächst, die Deko-Ideen weiterhin auch so gut ankommen und ich die Leute mitreißen kann, inspirieren kann. Und jeder so sein Zuhause sich auch zu seiner Ruheinsel macht, ja, zu seinem Rückzugsort. Ich merke das ganz oft, wenn ich aus so einem stressigen Tag rauskomme und ich komme dann in unser Wohnzimmer und mache es mir nett, dass mich das so runterbringt. Und das wünsche ich eigentlich auch jedem.
Ja, dass zu Hause so der Safe Space ist, all der turbulenten Welt, die wir so haben, ne? Dass man sagt, und da ist mal nichts. Genau. Da kann ich abschalten. Ne? Babette, vielen lieben Dank für das Gespräch heute mit dir. Es hat mir sehr gefallen. Danke, dass du mein Gast gewesen bist. Und ja, schaut unbedingt vorbei auf ihrer Instagram-Seite, schaut euch die Miller an und hört auf jeden Fall nächstes Mal wieder rein bei einer neuen Folge vom Überlandflieger. Ich würde mich sehr freuen und ja, folgt uns, hinterlasst uns einen Kommentar, grüßt Babette, was auch immer ihr möchtet. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS, Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke.